Schwarz hören. Spätestens seit Anfang der 90er Jahre kennt man die Frau, mit der ich hier jetzt sitze, in Braunschweig. Hallo, ja, Tanja. Ja.
Hallo, Petra. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich danke dir, dass du mir die Zeit gibst, weil du spielst gerade Theater in Braunschweig.
Das stimmt. Ich spiele mit meinem geschätzten Kollegen Falk Willi Wild Reizende Wäsche. Das haben wir auch schon in Hannover im Neuen Theater gespielt. Und jetzt sind wir halt damit in der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig.
Und der reizende Kollege Willi ist ja mein Podcast-Partner in meinem anderen Podcast, Vorsicht, Schwarzwild. Ja. Insofern kam das auch zustande. Und dieses kennt man spätestens seit Anfang der 90er Jahre, seit 93 konkret. Die Frau war eine der Gesichter, eine der Stimmen, eine der Akteurinnen bei RTL Samstagnacht.
Ja.
Bist du eine Komödiantin?
Spätestens seitdem. Sozusagen. Mhm. Also es war mir nicht bewusst, aber ich habe zum Beispiel in einem Musical mitgemacht über die Peanuts, über Snoopy, und ich hatte mich da beworben und bin zur Audition gegangen und dachte, ja, ich bin die Lucy. So hatte ich mir das vorgestellt, aber ich bin für Peppermint Patty tatsächlich besetzt worden. Und das ist nun diejenige, die da so ein bisschen crazy drauf ist und mit einer großen Brille. Und während die anderen irgendwie so im Quartett gesungen haben, bin ich auf der Leiter einfach eingeschlafen und habe praktisch diese Szene gesprengt, weil die Leute nur noch auf mich geachtet haben, ob ich da nun rausfalle, runterfalle.
Also gehörte nicht zur Rolle.
Also ich sollte es so spielen und ich habe es so gespielt, als wenn ich da einschlafe und halb runterfalle von dieser Leiter, während die anderen eben gesungen haben und richtig Leistung gezeigt haben. Und da haben die Leute halt zu mir gesagt, das war Ende der 80er, du hast ja ein komödiantisches Talent, du musst das ausbauen. Habe ich aber nicht gewusst, wie. Dann habe ich irgendwann Theater gespielt im St. Pauli Theater in Hamburg, und zwar Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ich war natürlich nicht das Schneewittchen, sondern ich war einer der Zwerge, und das war der Elvis-Zwerg. Also es war ein bisschen modern inszeniert, und ich hatte immer Kopfhörer auf und habe da rumgedanzt, und da bin ich sozusagen für RTL Samstagnacht tatsächlich entdeckt worden, weil der Regisseur war ein guter Freund von Hugo Egon Balder.
Ja.
Und damals war es so, dass es ganz kleine Castings gab, also nicht so diese Massengeschichten wie bei Dieter Bohlen, sondern wer kennt wen, wen könnten wir einladen, wir wollen unbekannte Gesichter. Und da war ich dann tatsächlich mit Olli Dittrich und Wigald Boning und noch fünf anderen in so ganz kleinen Casting.
Seitdem ist es vorbei mit dem Unbekannten, ja. Ist das, oder Tanja?
Das stimmt natürlich. Ich meine, das ist schon sehr lange her, aber das hält sich wirklich in den Köpfen der Leute. Und die 90er waren natürlich auch nochmal ganz anders als heutzutage. Aber damals...
Es war spektakulär,
ja,
ne?
Ja, und davor gab es im Grunde genommen nur Loriot, und dann kam Klimbim. Und dann kam lange nix, und dann kamen wir. Und wir waren die Ersten, die das mit dieser Comedy-Welle sozusagen angeschoben haben.
Nervt dich das auch ein bisschen, wenn du dann oft damit identifiziert wirst?
Jein. Also ich finde es natürlich schön, und ohne RTL Samstagnacht hätte ich ja überhaupt gar nicht die Möglichkeiten, die ich habe.
Ja.
Und diesen Bekanntheitsgrad. Auf der anderen Seite ist es natürlich gerade auch in Deutschland die Schublade, die sehr schnell aufgezogen wird und wo man dann wirklich nur noch für ulkige Sachen oder so besetzt wird. Ich weiß, ich war mal mit Elisabeth Volkmann in einer Dalli-Dalli-Sendung, und wir saßen zusammen, und es stand vorne auf dem Schild die Ulknudeln. Da ist die Volkmann aber ausgeflippt. Da hat sie gesagt, das machen wir mal nicht.
Ah.
Wir sind Komödiantinnen, wir sind Schauspielerinnen mit komödiantischem Talent, aber ich bin hier nicht die Ulknudel vom Volk. Und das hat mir sehr imponiert, und so würde ich auch meine Sache bezeichnen. Ich bin ja keine typische, ich sage mal, Cindy von Marzahn. Ich habe kein Soloprogramm und irgendwie Witze erzähle, sondern ich werde eingesetzt in geschriebenen Geschichten und kann das ganz lustig rüberbringen.
Angefangen hat's ja, wenn ich das recht gelesen habe, mit einer Tanzausbildung als Kind.
Ja.
Wolltest du eigentlich Tänzerin werden?
Ja, stimmt. Ich habe mich schon immer viel bewegt als Kind und bin mit 6 in die Ballettschule der Hamburgischen Staatsoper. Und damit bin ich natürlich auch schon mit 6, knapp 7, in erste Opern und Ballette als Kind Darstellerin sozusagen.
Ja,
ich war der kleine Mohr im Rosenkavalier und bin damit aufgewachsen, mich immer zu verkleiden und auf einer Bühne zu stehen.
Da war das irgendwie logisch, dass du das geworden bist, was du jetzt bist,
oder? Nein. Als ich 13 war, kam John Neumeier. Und der hat alle entlassen und hat gesagt, ich ziehe mir meine Kinder neu auf, und zwar mit 6-Jährigen und 7-Jährigen. Da war ich zu alt, und ich habe natürlich auch schon gesehen, also obwohl ich so früh angefangen habe, habe ich nie Spagat gekonnt. Ich habe also keine, wie man so sagt, hohen Beine. Ich habe keinen großen Spann. Ich konnte schon immer drehen und mich bewegen und springen und sowas. Und deswegen habe ich dann nachher denn die Musical-Ausbildung begonnen.
Ja, in die Richtung meinte ich es auch genau genommen. Also Bühne.
Ja.
Letztlich dann irgendwie Bühne, ne? Denn wenn du schon als Kind auf einer Opernbühne stehst, das prägt da irgendwie auch, ne?
Ja, natürlich. Das war immer schon meine große Leidenschaft. Allerdings, meine Mutter hat dann gesagt, weil ich auch ein sehr gutes Abitur hingelegt habe, nee, studier mal was. Habe ich erst Pharmazie studiert. Da hat man mir dann gesagt, ach so, du hast noch ein Hobby nebenbei. Du tanzt gerne, das kannst du dir spätestens ab dem dritten Semester abschminken, weil dann musst du nur noch lernen. Da habe ich gesagt, nee, also das ist mir, da haben wir auch schon im dritten oder vierten Semester mit Arsen darum hantiert, das war mir alles irgendwie nicht koscher. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mach mal Sport und Biologie oder so. Und dann habe ich auf Diplom-Sport, und dann habe ich aber nebenbei meine Musical-Ausbildung gemacht. Und dann hatte ich auch schon das erste Engagement mit Freddie Quinn, Große Freiheit Nummer 7 im Operettenhaus in Hamburg. Und dann war es für mich klar, ich bleibe
der Weg war klar, sozusagen in die Richtung, ja. War das dir auch ein Stück weit in die Wiege gelegt? Ich meine, dass du ab 6 in ein Ballett auf der Opernbühne stehst, da müssen ja auch Eltern da sein, die sagen, ja, mach das, und betreuen dich in dem Zusammenhang. Haben deine Eltern irgendwas mit Kunst und Kultur zu tun?
Nein.
Überhaupt nicht?
Nein. Mein Vater war Eisenbahner, der hat den Güterbahnhof in Hamburg-Altona unter sich gehabt, ist aber leider sehr früh gestorben, da war ich erst 6. Und meine Mutter hat meine beiden Brüder und mich relativ streng natürlich erzogen, weil die musste dann ja auch arbeiten gehen. Weil mein Vater so früh gestorben ist, gab es keine hohe Rente, also musste dazu verdient werden, die ist Bankangestellte gewesen. Ja, und das war's dann.
Aber sie hatte zumindest ein Faible und hat gesagt, Tanja scheint doch in die Richtung gehen zu wollen, dann befördere ich.
Also mein einer Bruder hat gesegelt und ist da ganz gut gewesen, und der andere hat Fünfkampf gemacht, und das haben die dann aber relativ aufgegeben. Nur ich bin eigentlich mit meinem Ballett
in die Richtung gegangen. Ich habe nochmal überlegt, warum du eigentlich Tanja heißt. Also das weiß ich natürlich nicht, warum du Tanja heißt, aber warum genau so ein Name, weil das ist ja ein russischer Name.
Ja. Ja, das stimmt. Also soweit ich das weiß, von meiner Mutter überliefert, war es so, dass mein Vater 6 Jahre in russischer Gefangenschaft war. Und nur er und sein Kumpel sind rausgekommen, weil sein Kumpel hat ausgerechnet, wie viel Verpflegung und so weiter. Und mein Vater war sehr sprachbegabt und hat Russisch gesprochen. Und ich gehe mal davon aus, mein ältester Bruder heißt Oliver, weil meine Mutter das erst recht hatte. Mein Bruder heißt Roman, der Mittlere, und ich heiße Tanja. Und ich gehe mal davon aus, dass es Menschen gegeben haben muss, die meinem Vater in der Gefangenschaft sehr geholfen haben. Oder dass es auch eine Frau gegeben hat, die ihn sehr über diese schwere Zeit hinweggebracht hat.
Ja,
oder
wer
so.
Weiß.
Davon gehe ich aus.
Eher ungewöhnlich.
Eher ungewöhnlich. Und heutzutage ist Tanja sehr verbreitet. Aber damals, also in meinem Alter, gibt es relativ wenig.
Im Westen?
Ja.
Im Osten?
Ach,
schon.
Natürlich.
Ich komme ja aus dem Osten. Ja. Und da gibt es natürlich viele Tanja.
Ja.
Also, weil wir waren ja anders orientiert. Wir waren ja Richtung Ostblock orientiert.
Ja.
Und interessant, dass dein Vater dann, obwohl er da in Gefangenschaft war, wo ich mir ja vorstelle, dass das auch eine schwierige Zeit für ihn war, aber möglicherweise so, wie du es beschreibst, dass da jemand war, der ihm geholfen hat. Also, wenn dieser Podcast dazu da wäre, aufzuzählen, was jemand, mit dem ich spreche, gemacht hat bisher in seinem Leben. Ich darf sagen, du bist 62.
Ja.
Und sieht aus wie die natürlich 42, ist klar, logischerweise. Sieht man ja auch auf dem Foto, ne? Was du alles gemacht hast, also viel Privatfernsehen, alle möglichen Formate, du warst sogar im Dschungelcamp, ne?
Ja.
Wie war das, um Gottes Willen?
Also ich war jung und brauchte das Geld, hat's bald gesagt. Also es ist einfach so, man geht da rein, entweder um bekannt zu werden oder weil man in kürzester Zeit einen Haufen Geld. Da ich eh in finanzieller Schieflage war, das zwar abgeschlossen hatte, meine Insolvenz, aber dann steht ja keiner mit dem Sack Geld vor der Tür. Also habe ich gedacht, gut, mach das. Olivia Jones war noch diejenige, die ein Jahr vorher drin war. Ich habe unter ihrem Management ja 10 Jahre lang auch Reeperbahnführungen gemacht. Bis Corona. Und die hat mich eigentlich überredet. Die hat gesagt, geh da rein, und ich bin Co-Moderatorin, und ich werde natürlich nicht gegen dich irgendwie was das kommentieren. Du hast in mir eine Unterstützerin, was ja schon mal ganz wichtig auch war. Und dann habe ich gedacht, mach es jetzt. Dann hast du wenigstens die Knete. Ich habe meinen Mann mitgenommen als meine Begleitung. Dann habe ich gesagt, dadurch, dass er jetzt 6 Jahre mit mir diese Insolvenz durchgestanden hat, wie ein Fels an meiner Seite gestanden ist in der Brandung, kann ich ihm dann einen 3 Wochen Urlaub sozusagen in Australien und dafür gehe ich dann maximal 17 Tage, es waren letztendlich 16 tatsächlich und werde das schon durchhalten. Aber ich merke einfach, dass ich für diese Formate, wo die Kamera nicht ausgeht, 24 ja. Stunden, dass ich dafür nicht geschaffen bin und auch ehrlich gesagt jetzt auch auf diese Entbehrung, ja, kein Zucker, keine Gewürze, kein Nichts.
Na und diese ganzen ekligen Sachen, oder?
Ich musste zum Glück nichts essen, das wäre das Allerschlimmste gewesen, aber alleine da geworfen zu werden in so einem Labyrinth mit diesen ganzen Viechern, die in jede Körperöffnung reinkrabbeln, ob du nun einen engen Sportbadeanzug hast oder nicht, das ist einfach
Ja, also ich find's auch nicht ehrenrührig, also deswegen habe ich gar nicht gefragt, sondern diese Strapazen, die man da auf sich nimmt, das ist ja der Wahnsinn.
Also wenn man das einmal mitgemacht hat, dann, ich muss auch sagen, Hut ab für jeden, der da auch noch unterhaltsam ist.
Du bist Vierte geworden, immerhin. Ja. Also wir hatten angefangen, was du alles gemacht hast, also viel im Zusammenhang mit Privatfernsehen, aber jetzt über die Jahre und Jahrzehnte kann man ja sagen, Bühne, oder?
Ja, da liegt auch meine Leidenschaft.
Ja.
Das muss ich sagen, ist einfach schön, dass ich überwiegend Komödienspiele, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Es ist für mich eine Königsdisziplin, weil mit gut geprobten Pointen dann auch rausgehen und einfach nur durch eine Kopfdrehung oder wirklich eine Choreografie der Gestik und Mimik dadurch Leute zum Lachen zu bringen, erfüllt mich.
Es ist ja viel schwerer, was Lustiges, was eben auf den Punkt zu spielen, sagen viele Schauspieler.
Ja.
Mein Beruf ist es auch so. Also irgendwie sachlich moderieren ist gar kein Problem. Ja. Aber das irgendwie angemessen, vielleicht mit einem kleinen Witz, also nicht Witze erzählen, sondern mit Humor das Ganze zu machen, ist für mich viel schwerer als das andere.
Also mir fällt es vielleicht auch leicht, also mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Und insbesondere jetzt Falk, Willi Wild und ich haben uns ja auch erst vor 1,5 Jahren, fast 2 Jahren kennengelernt und wir sind auf so einer Wellenlänge und das macht so viel Spaß.
Ja.
Manchmal gehen ihm die Pferde durch auf der Bühne, wenn die Leute lachen, dann macht er auch manchmal Sachen, wo ich sage, jetzt kann ich auch aufhören zu reden.
Das setzt da noch einen drauf.
Oder das ist natürlich.
Ich verstehe.
Ja. Oh, aber wir können auch darüber reden und weil ich dann auch schnell aus dem Konzept komme, wenn hinter mir jemand irgendwelche Faxe macht, während ich vorne rede. Aber
da seid ihr so ein Schatz, genug, das hinzukriegen, oder? Ich habe euch in Hannover gesehen.
Ja.
Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Voll besetztes Haus und ich glaube über viele Wochen.
Ja.
Wie ist es hier jetzt gerade in Braunschweig? Läuft es auch gut?
Es läuft gut, aber wir sind natürlich jetzt im Frühjahr, wenn das Wetter besser wird.
Das merkt man im Theater.
Ja,
ne?
Natürlich.
Ja.
Da muss ich sagen, da habe ich aber auch Verständnis für jeden, der nicht ins Theater geht.
Es nervt auch nicht, dass ihr 6 Wochen hintereinander bis auf den Montag frei und sogar am Wochenende 2-mal?
In Hannover hatten wir sogar freitags und samstags doppelt.
Doppelvorstellung.
Das ist natürlich bei einem fast 2-Personen-Stück. Der dritte im Bunde hat nur eine kleine Pagenrolle, die 2-3-mal auftaucht. Das ist natürlich schon anstrengend.
Ja.
Hier, da wir ins Frühjahr gehen, haben wir nur eine zu spielen.
Nur.
Und wir machen aber von Braunschweig auch ein paar Abstecher.
Mhm.
Das heißt, das lockert das Ganze noch auf, dass wir auch mal andere Bühnen sehen und uns auf anderes Publikum einstellen, die manchmal eben klatschfreudiger sind oder lachfreudiger oder eben nicht so gerne lachen, sich aber trotzdem amüsieren, das aber nicht so zeigen. Das ist dann auch sehr interessant.
Das nicht so zeigen, finde ich ein interessantes Stichwort. Ich gebe ja Kommunikationstrainings und dazu gehört auch natürlich die nonverbale Kommunikation. Und seitdem ich das mache, seit 35 Jahren, weiß ich genauer Gesichter zu deuten. Und ganz, ganz oft sehe ich in Deutschland insbesondere, ich nenne es immer Gesichter zur Faust geballt. Also ich sehe wenige freundliche, offene Gesichter.
Ja.
Insofern stelle ich es mir gar nicht so leicht vor, so eine Komödie immer wieder jeden Abend dann so zum Leben zu bringen, dass die Leute auch wirklich mitgehen. Aber gut, Sie wussten ja, wo Sie hingegangen sind. Ne?
Ja, wobei dieses Stück Reizende Wäsche ist natürlich nochmal speziell. Normalerweise gibt es ja auch Stücke, die sind echte Schenkelklopfer und die sind auch nicht so tiefgründig, was die Leute heutzutage auch brauchen, weil es ist sowieso schon so viel Chaos um uns herum, dass man einfach mal abgeholt werden möchte und mal nicht irgendwie nachdenken, sondern einfach nur mal 2 Stunden entführt werden und lachen. Mhm. Dieses Stück, Reizende Wäsche, ist nun etwas über ein Ehepaar, was 25 Jahre verheiratet ist, wo die Ehe ein bisschen eingeschlafen ist und wo es auch ans Eingemachte geht. Mhm. Ja, die sind also in einem Hotel und wollen so ein bisschen ihre Ehe wieder beleben. Mhm. Und da kommen natürlich auch Dinge zur Sprache, wo man sich ein bisschen zofft. Als wir das Stück beide gelesen haben und schon den Vertrag unterschrieben hatten, haben wir gesagt, sag mal, was haben wir da denn unterschrieben? Mhm. Wer will denn sowas sehen? Mhm. Das haben die Leute bei sich zu Hause. Da geht doch keiner rein. Aber die Leute schwimmen und sagen es weiter, dass es doch letztendlich sehr viel Wahrheit natürlich hat. Ich darf es verraten, es hat ein Happy End und das ist natürlich das Schöne. Mm,
und ich darf sagen, die ich das Stück gesehen habe, es liegt natürlich an den beiden Schauspielern, also an Tanja Schumann und an Falk Willi Wild, dass eben alle Seiten drin sind oder viele Seiten des Lebens drin sind.
Ne? Also die Leute lachen sich wirklich schlapp, wenn es dann nach der Pause ein bisschen mehr zur Sache geht, aber es ist so viel drin in diesem Stück, es ist sehenswert.
Ja, spielt vorwiegend auf einem Doppelbett, wenn man das so sagen darf mal.
Wir gehen ins Theater und ziehen uns aus, hätte ich bald gesagt. Also ziehen uns Schlafanzüge an und dann geht's los.
Ja, genau.
Das hatte ich auch noch nicht.
Ja.
Das ist sehr lustig.
Ja. Das ist, denke ich, zeitlos schön, was ihr da macht. Liebe Tanja, du weißt, in diesem Podcast rede ich mit meinen Gästen auch über den Tod.
Ja.
Ich finde, er gehört zum Leben.
Mhm.
Du machst gleich ein ganz ernstes Gesicht, machen ja viele Menschen, ich vielleicht auch. Nichtsdestotrotz denke ich, es ist wahnsinnig wichtig, über den Tod nachzudenken. Ist das für dich ein Thema?
Also es war schon immer für mich ein Thema, weil ja mein Vati so früh gestorben ist.
6, ne, warst du, hast du gesagt?
Ja, genau. 6, meine Brüder waren 9 und 10. Das ging halt, wie es bei vielen Krebsarten so ist, ziemlich schnell. Er hat noch Weihnachten einfach nur Magenprobleme und am 11. Februar ist er gestorben. Und das weiß ich noch, ich habe lange Zeit gehofft, es würde Ding Dong machen und er würde wiederkommen. Und da mein Vater an Krebs gestorben ist und ich vom Sternzeichen her Krebs bin, habe ich auch als Kind lange gedacht, dass ich für seinen Tod mitverantwortlich sei. Ich weiß noch, dass ich immer, wenn mein Vater nach Hause kam, ich an seinem, jetzt wollte ich schon sagen, Rockzipfel an seinem Hosenbein gehangen hatte und meine Mutter immer gesagt, jetzt lass den Papa mal in Ruhe, lass Vati, der ist gerade gekommen, der muss erstmal was essen, jetzt geh mal ein bisschen zur Seite.
Ja.
Und dann habe ich wirklich gedacht, oh Gott, ich bin ja Krebs, vielleicht habe ich zu viel an ihm rumgezappelt oder so. Also das war schon, das war eben ein sehr früher Verlust, der mich geprägt hat. Und jetzt sehe ich das halt auch wieder, wie schnell das gehen kann. Wir haben leider im engsten Bekanntenkreis jemand, der einfach nur zur Routineuntersuchung gegangen ist und der dann die Diagnose bekam, ja, Bauchspeicheldrüsenkrebs hat schon gestreut in 3 andere Organe. Er hat es gar nicht gemerkt. Das ging mit ihm.
Das ist ja das Problem, dass man es nicht merkt.
Das ist so furchtbar. Und er ist noch keine 60. Der möchte dieses Jahr seinen 60. Geburtstag und ich drücke ihm wahnsinnig die Daumen. Und deswegen jeden Tag genießen. Ich bin tatsächlich auch relativ pragmatisch, was irgendwelche Ärgernisse angeht. Also da sage ich mir, habe ich keinen Bock drauf, mich zu ärgern. Ich kann es sowieso nicht ändern. Das frisst sich nur in meinen Körper rein, das möchte ich nicht.
Das macht ja auch was. Ja, also viele Ärzte sagen ja, dass das wahnsinnig wichtig ist. Neudeutsch sagt man Mindset, also das Denken darüber auch, die Haltung dazu, zu dem Thema ja eine große Rolle spielt. Abgesehen davon, dass man natürlich bestimmte körperliche Dinge nicht wirklich beeinflussen kann, glaube ich. Aber so von der Lebenshaltung her kommst du zumindest auch so rüber, als dass du am liebsten noch 30 Jahre mindestens leben würdest, oder?
So. Also wenn es in diesem Zustand natürlich geht und man bei klarem Verstand ist und relativ gesund und so, natürlich merkt man auch schon in dem Alter der Zipperlein, dann geht das Knie, dann ist der Rücken, also irgendwas ist ja immer. Aber ich bin toi, wirklich 3-mal auf Holz geklopft. Ich war erst 1-mal in meinem Leben tatsächlich im Krankenhaus, als ich auf mein Handgelenk ausgeglitscht bin im Schwimmbad und das gebrochen war. Also da habe ich bislang Glück gehabt. Aber ich glaube einfach auch, ich bin evangelisch erzogen, bin aber aus der Kirche ausgestiegen. Aber ich glaube, dass es da noch mehr gibt. Und ich glaube auch, dass wenn wir abtreten, dass es da irgendwie es weitergeht.
Aber wie muss man sich das vorstellen?
Das ist die große Frage. Ich glaube, es ist irgendwie eine Riesenwelle von Liebe oder irgendwas wabert und da geht der Spirit irgendwie rein und dann kommt man irgendwann vielleicht wieder Also nicht, dass da irgendwie der liebe Gott sitzt und irgendwas macht, aber das ist eine höhere Instanz oder irgendwas, was wir mit unserem kleinen Gehirn gar nicht uns ausdenken können.
Ist aber keine Flucht dahin im Sinne von, da kommt schon noch irgendwas. Also du kennst das aus dem Koran, da glaubt man an so und so viele Jungfrauen.
Nein.
Also meine, das ist jetzt sowieso nicht wahrscheinlich dein Ansehen, irgendwann etwas mit Jungfrauen zu haben. Aber so, was ich damit meine ist, naja, ich verschiebe das ja alles so ein bisschen, danach kommt ja auch noch was. Weißt du?
Ach so,
nach dem Motto.
Nein. Ich verschiebe gar nichts. So, ich meine, der Körper bleibt ja hier, aber das Qi, das die Lebensenergie, Energie vergeht ja nicht. Das geht in einen anderen Zustand irgendwie über.
Hast du es mit dem Qi?
Weil du das gerade erwähnst? Jein, also ich kenne mich da nicht so dolle aus, aber ich glaube auch schon, dass Karma was mit einem bewirkt. Deswegen versuche ich auch möglichst freundlich allen Menschen gegenüber zu sein, damit das auch irgendwie wieder zurückkommt.
Das kommt zurück, ne? Ja. In jedem Fall. Also ich habe eben jemand in der Straßenbahn angelächelt, der lächelte mich auch an. Oder umgekehrt, er hat zuerst gelächelt, sowas.
Ja.
Toll.
Ja,
und sofort wird man animiert, auch zu lächeln. Mhm. Also wenn das weiter um sich greifen würde bei uns, das wäre doch toll, oder?
Ach, das wäre toll.
Ja, aber also diese vielen griesgrämigen Menschen um einen herum.
Ja.
Ich hoffe, das ist okay, wenn ich dich frage. Hast du schon so eine Ahnung, wie das dann ablaufen wird, wenn es zu Ende geht? Also sprich, weißt du schon, wie du dir wünschst, abzutreten? Ich zum Beispiel will ins Wasser. Du kommst ja auch aus dem Norden.
Ja.
Also ich komme nicht aus dem Norden, ich komme aus Thüringen, lebe seit 100 Jahren in Berlin, gefühlt.
Ja.
Aber ich will in die Ostsee, weil die Ostsee hat mir mal als schwerkrankes Kind, als Baby, sehr schwer lungenkrank das Leben gerettet, weil meine Eltern, meine Mutter immer ganz viel mit mir an die Ostsee gefahren ist und dieses Reizklima dort meine Lunge wieder gesund gemacht hat.
Ach,
und
schön.
Das sitzt, also das ist Kindheitsmuster, das sitzt drin. Wenn ich Richtung Ostsee fahre, geht's mir noch besser als sonst im Leben. Wie ist bei dir? Gibt's da schon irgendwie Ideen?
Nee, tatsächlich habe ich darüber mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber jetzt zu Lebzeiten habe ich absolut festgestellt, dass ich doch Wasser brauche. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Köln gewohnt, aber es bringt mir halb so viel, durch den Wald oder über eine Wiese zu gehen, als dass ich könnte stundenlang am Wasser sitzen, nur aufs Wasser glotzen, auf eine Insel. Also ich brauche Wasser.
Seebestattung also.
Das weiß ich noch nicht, obwohl ich auch gerne schwimme, also mich im Wasser aufhalte, sobald es, solange es warm ist. Ich würde sogar Seebestattung vorziehen, aber dann muss man ja auch verbrannt werden. Das ist ja auch.
Ja, das stimmt. Ja. Willst du lieber sargmäßig vor dich hinmodern irgendwie? Also sorry, ich sag das jetzt so zugespitzt, aber das macht ja dann jeder, der im Sarg liegt.
Ja, ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Ich kann mich da jetzt noch nicht drauf festlegen.
Es könnte aber ja schnell gehen. Also ich will es nicht beschreiben, um Gottes Willen.
Ja.
Ja, was weiß ich, wir sitzen irgendwo oder gehen über die Straße und ein Auto überfährt uns.
Ja.
Kann sein.
Ja, natürlich.
Schieben wir es nicht doch zu weit weg?
Ja, das könnte schon sein. Aber dann lasse ich es halt andere entscheiden.
Ah.
Das wäre dann nicht so schlimm für mich.
Mhm. Und was hältst du, liebe Tanja, von der Idee, was ich machen werde, ist nicht meine Idee, habe ich übernommen, weil ich es mal erlebt habe bei einer Trauerfeier, dass der Verstorbene, auch Journalist, auch Radiojournalist mit einer tollen Stimme, über sich selbst geredet hat. Der hat etwas aufgenommen, wie so ein kleines Resümee.
Ja.
Und das wurde dann abgespielt. Es gab keine andere Trauerrede. Es gab seinen eigenen Blick auf sein eigenes Leben, was ich sehr, sehr gut finde.
Wow.
Gefällt mir sowieso gut, dass ich dann das letzte Wort haben kann, ist klar. Ja, dass nicht irgendjemand irgendwas über mich erzählt und ich kann nicht widersprechen, ist doch Mist.
Natürlich.
Kannst du dir sowas vorstellen?
Das höre ich ja das erste Mal.
Guck mal.
Ja, wirklich.
Was man also lernt.
Ja, natürlich. Das sind ganz tolle neue Denkanstöße.
Oder?
Ja, tatsächlich. Weil es sind ja auch oft Pastoren, die, also zum Beispiel, als meine Mutter gestorben ist, war da die Pastorin, die hat meine Mutter ja so gut wie gar nicht gekannt. Und dann muss die sich aus mir und meinem Bruder irgendwas raussaugen. Das hat sie gut gemacht, muss ich sagen, aber...
Und wer kennt dich besser als du selbst?
So ist es.
Vielleicht doch eine Idee?
Ja, ich werde es mir doch durch Kopf und Magen gehen lassen.
Und wenn an der Stelle vielleicht noch die Frage nach Musik steht, dass da irgendeine besondere Musik erklingt?
Ja, auch über die Musik habe ich mir noch.
Ist doch herrlich. Ich freue mich, dass ich hier Gedanken auch anstoßen kann.
Natürlich.
Bist du Rockfan? Bist du Popmusikfan?
Ich bin sehr großer 80er-Fan. Also Whitney Houston rauf und runter, Barry White, sowas sehr Melodisches. Das geht immer.
Schwarz hören.